Unser Thema heute ist das hohe priesterliche Gebet Jesu. Manchmal verändert ein Gebet das Leben eines Menschen. Auch dann, wenn es länger dauert, als wir gedacht oder auch gewünscht haben. Ich habe feine Geschwister gekannt, die ihr Leben lang für ihren Sohn gebetet haben, obwohl er zu ihren Lebzeiten nur Hohn und Spott für Gott übrig hatte und schließlich doch am Grabe der Eltern zusammenbrach und ein treuer und warmherziger Nachfolger Jesu wurde. Ich durfte das persönlich miterleben. Die wunderbaren Spätfolgen lebenslanger elterlicher Gebete für ihren Sohn. Ihr lieben Eltern und Großeltern, hört nicht auf, für eure Kinder und Enkelkinder zu beten. Auch wenn es so scheint, als ob nichts geschieht, als ob sich nichts verändert, jedes von Herzen kommende Gebet erreicht den Thron Gottes. Dort, wo es grenzenlose Liebe gibt, gepaart mit der Allmacht Gottes, der versprochen hat, unsere Gebete zu erhören. Bitte gebt nicht auf. Das längste uns von Jesus überlieferte Gebet ist das hohe priesterliche Gebet Jesu. Nach Johannes 17, was auch solch eine Langzeitwirkung bis in unsere Zeit hat. Gebete des Glaubens bergen eine geheimnisvolle Kraft. Sie können unser Leben verändern und auch das Leben anderer Menschen, wenn wir als Beter durchhalten und nicht aufgeben. Das wünsche ich uns allen. Als Leitwort zu dieser Predigt verlese ich nun das hohe priesterliche Gebet Jesu nach Johannes 17, aber nach der modernen Übersetzung Hoffnung für alle. Hört es euch einmal so an. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist gekommen. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen und jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Und was du hast und was du mir gesagt hast, das habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich jetzt, für die Menschen, die du mir anvertraut hast, Vater, und die zu dir gehören, nicht für die ganze Welt. Doch alles, was ich habe, gehört dir, und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück, heiliger Vater. Erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten. Alle, die du mir anvertraut hast, ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllte. Jetzt komme ich zu dir zurück, Vater. Aber dies alles wollte ich noch sagen, solange ich bei ihnen bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben, und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht von ihr sind. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie auch in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört, Vater. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie ich in dir und du in mir bist, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. Sie sollen an meiner Herrlichkeit teilhaben. Du hast mir die Herrlichkeit gegeben, denn du hast mich geliebt, längst bevor die Welt geschaffen wurde. Guter und treuer Vater, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Soweit das hohe priesterliche Gebet Jesu, was uns von der Sprache und auch vom Inhalt immer wieder tief bewegt. Jesus befindet sich mit seinen 11 Jüngern nach dem Abendmahl auf dem Weg zum Garten Gethsemane. Judas hatte sich bereits von Jesus und den Jüngern getrennt, um den Herrn zu verraten. Seine Jünger sind an diesem Abend besorgt, denn sie spüren, wie eine ihnen unbekannte und fremdartige Last die Seele Jesu bekümmert. Sie gehen eine Zeit lang schweigend miteinander durch die Nacht. als Jesus plötzlich in ihrer Gegenwart dieses Gebet zum Vater betet, was wir eben gehört haben. Es ist das längste uns von Jesus überlieferte Gebet. Der bekannte evangelische Pastor Bengel sagte einmal über das hohepriesterliche Gebet Jesu: Es enthält die einfachsten Worte mit der tiefsten Bedeutung in der ganzen Heiligen Schrift. Es drückt tatsächlich die tiefe Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn aus. Aber auch die Herzensbeziehung von Vater und Sohn zu uns Menschen, die wir der Schrift Glauben schenken. Wir erkennen in diesem Gebet Jesu drei Teile. Im ersten Teil bittet Jesus nun nach 33,5 Jahren Menschsein auf unserer Erde wieder in seine Göttlichkeit, die er von Ewigkeit her hatte, zum Vater zurückkehren zu dürfen. Im zweiten Teil bittet Jesus den Vater um Bewahrung seiner geliebten Jünger, die er nun zurücklassen muss. Und im dritten Teil und letzten seines Gebetes denkt Jesus an uns, an all die Menschen, die durch das Evangelium der Bibel noch an ihn glauben würden. Jesus hat in seinem Gebet also auch uns vor Augen, die wir heute Morgen hier in seinem Namen versammelt sind. Jeden einzelnen von uns. Jesus schaut in unser Herzen und ist vertraut mit allem, was wir erleben. Er kam auf unsere Erde, um das Wesen seines Vaters zu offenbaren. Barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte und Wahrheit. Er will allen, die diese Offenbarung seines göttlichen Wesens in Jesus Christus annehmen, ewiges Leben schenken. Der Teufel hat diese Möglichkeit, dass in Sünde gefallene Menschen, wie wir alle hier, durch den Glauben an Jesus Christus wieder ins ewige Leben zurückkehren dürfen, immer geleugnet. Die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes würde das nicht zulassen können, dass begnadete Sünder wieder zu Heiligen Gottes werden. Aber genau das hat Gott vor. Bis heute wird der Gegenspieler Gottes nicht müde, uns Menschen Gott ganz anders darzustellen. Unversöhnlich, unbarmherzig, streng. Ein Gott, der nur darauf wartet, dass wir Menschen einen Fehler machen, um dann mit Freuden zu strafen und unsere Verfehlungen heimzusuchen. Aber so ist Gott nicht. Die selbst im Christentum weit verbreitete, aber heidnische Lehre von einer Hölle oder einem Fegefeuer, wo Menschen für ihre Sünden Höllenqualen erleiden müssen, sind eine Erfindung des Teufels, um uns Menschen von Gott fernzuhalten. Millionen Menschen haben sich wegen solcher Irrlehren von Gott gelöst, weil sie mit einem rachsüchtigen Gott nichts zu tun haben wollen. Ich würde mich wohl auch von Gott persönlich abwenden, wenn Gott wirklich so wäre. Aber er ist barmherzig. Er ist gnädig, er ist geduldig und von großer Güte und Wahrheit. Auch andere, leider weit verbreitete, aber nicht biblische Lehren, wie die von den zahlreichen Gottes Zorn besänftigenden Vermittlern wie Maria und die vielen Heiligen, zu denen die Gläubigen beten müssen, verdunkeln das wahre Gottesbild. Um das Wesen der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu offenbaren, ist Jesus Mensch geworden. In Jesus lernen wir den Vater kennen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Paulus schreibt sogar, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Und David schreibt im 23. Psalm, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. So übersetzt es Luther. Aber wisst ihr, was da im Urtext steht? Dass Gott uns ein Leben lang mit seiner Güte und Barmherzigkeit hinterherläuft. Das steht dort. Jesus hat immer wieder betont, dass der Vater ihn gesandt hat, um seine Liebe uns Menschen zu offenbaren. Die Aussage Jesu, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, beinhaltet diese zentrale Botschaft des Evangeliums, dass Gott uns Menschen aus Liebe nachgeht, nachläuft. Sogar ein ganzes Leben lang. So wie dieser Sohn, von dem ich euch eben erzählt hatte, der seinen Eltern ein Leben lang nur Kummer bereitet hat, bis er sich schließlich doch zum Herrn bekehrt hat. Wer im Geiste am Fuße des Kreuzes gestanden hat und dort in das Angesicht des für uns verblutenden Heilandes geschaut hat und durch die Offenbarung des Heiligen Geistes das Heil Gottes begreifen durfte, dass es Gottes Liebe ist, der versöhnen will und vergeben will, nicht strafen will, sondern versöhnen will, der erfährt das Wunder einer Umwandlung seines Lebens, was die Bibel Wiedergeburt nennt. Er ist nun mit Gott versöhnt und folgt hinfort dem Heiland Jesus Christus. Der Heilige Geist richtet in jedem wiedergeborenen Menschen das verloren gegangene Bild Gottes wieder auf. Die Entfremdung zu Gott wird überwunden. Gott ist nun wieder unser Freund und Vater und Tröster, den wir lieben und dem wir vertrauen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, sagt Jesus durch den Propheten Hesekiel zu uns. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist Gottes Plan. All das will Gott mit uns tun, die wir Jesus von ganzem Herzen vertrauen und ihm jeden Tag neu unser Leben übergeben. Jesus befiehlt in seinem hohen priesterlichen Gebet seinen Nachfolger dem allumfassenden Schutz seines Vaters an, aus dessen Hand uns niemand reißen darf, und gibt ihnen gleichzeitig auch eine Aufgabe, anderen Menschen die gleiche wunderbare Liebe und Versöhnung mit Gott weiterzusagen, um sie zu gewinnen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der bleibt von Gott getrennt. Und in Matthäus 24 hat Jesus vorausgesagt, dass seine Jünger diesen Missionsauftrag bis zum Ende dieser Welt erfüllen werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wisst ihr, dass jeden Tag auf unserer Erde 3000 Menschen getauft werden? Tag für Tag, 365 Tage, das sind 1 Million im Jahr, so stark wächst unsere Kirche von Jahr zu Jahr. Leider noch nicht hier bei uns. Jesus hat uns allerdings nicht gesagt, dass alle Menschen die Botschaft des Evangeliums freudig annehmen werden. Aber er hat verheißen, dass sein Wort nicht leer zurückkommen soll und dass jede in Liebe ausgestreute Saat immer irgendeine Frucht hervorbringen wird. Vielleicht ist uns das heute nicht mehr so im Bewusstsein, dass wir alle diesen Auftrag haben, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist bei uns ein bisschen verloren gegangen. Gott hätte auch seine Engel beauftragen können, die wären vermutlich fleißiger gewesen als seine Gemeinde. Aber er hat nun mal uns erwählt, seine Zeugen zu sein, dich und mich. Zeugendienst geschieht nicht nur mit der Bibel in der Hand, sondern viel eher durch unsere kleinen und großen und größeren Liebesdienste an unserem Nächsten. So wie Jesus sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. In dieser goldenen Lebensregel steckt mehr Evangelium um Zeugendienst als in 100 Predigten. Menschen sind für Liebe, für Zuneigung, für Herzlichkeit weitaus offener als für Theologie oder Religion. Im letzten Teil seines hohen priesterlichen Gebetes geht es Jesus darum, dass seine Gemeinde das stärkste Zeugnis, das Zeugnis der Einigkeit ausstrahlt, was immer aus der Liebe des Einzelnen zu Gott und zu seinem Nächsten entspringt. Jesus hat uns versprochen, dass wenn seine Gemeinde diese Einigkeit der Liebe wieder lebt oder auslebt, dass er uns dann Menschen zuführen wird, die sich der Gemeinde gerne anschließen werden. Eine warme und echte Gemeinschaft der Liebe übt bis heute eine starke Anziehungskraft auf Menschen aus. Im Gegensatz dazu ist das Streben nach Vorherrschaft der Einigkeit hinderlich. So wie es damals unter den Jüngern kurz vor dem Abendmahl war. Die Bibel berichtet uns darüber im Lukas-Evangelium. Es erhob sich aber ein Streit unter den Jüngern, wer von ihnen der Größte ist. Jesus aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. In den 10 Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, wo der Heilige Geist in Macht über sie kam, beherzigten die Jünger den Rat Jesu und waren stets beieinander, bereinigten alles falsche Verhalten, alle Missverständnisse im Umgang miteinander. Unter Tränen bekannten sie ihre gegenseitige Schuld. Alle Lieblosigkeit und Unhöflichkeit sowie jede verweigerte Herzlichkeit wurde bekannt und bereinigt. Die Folgen waren enorm. Am Tag nach Pfingsten bekehrten sich 3000 Menschen an einem Tag aufgrund einer einzigen Predigt des Petrus. Der Siegeslauf des Evangeliums war dann nicht mehr aufzuhalten. Johannes sieht prophetisch in der Offenbarung ein ähnliches Ereignis auf die letzte Gemeinde zukommen, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes im Spätregen. kurz vor dem zweiten Kommen Jesu. Er schreibt darüber in Offenbarung 18, danach sah ich einen anderen Engel herniederkommen vom Himmel, der hatte große Macht. Und die Erde wurde erleuchtet von seinem hellen Glanz. Der starke Engel, der mit großer Macht vom Himmel kommt, ist Jesus Christus, der seiner wartenden und betenden Gemeinde den Spätregen bringt. Der helle Glanz ist die vollkommene Wiederherstellung der Einigkeit und Liebe der Gemeinde, um die Jesus gebetet hat, die nun die Liebe Jesu dieser Welt bekunden kann. Zusammen mit dem letzten Aufruf, der letzten Einladung des Evangeliums an alle Menschen. Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden und nicht etwas empfanget von ihren Plagen. Das ist Gottes letzte Botschaft an die Menschen mit der letzten Einladung, umzukehren. Alle aufrichtigen Menschen werden diesmal kommen. Sie wissen, wenn sie es nicht tun, wird es zu spät sein. Der Prophet Jesaja durfte bereits 700 Jahre vor Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, die Antwort aller aufrichtigen Menschen der letzten Zeit voraussehen und schildert die letzte große Sammlungsbewegung auf unserer Erde kurz vor dem zweiten Kommen Jesu und dem Ende der Gnadenzeit in Jesaja 2, die Verse 2 und 3, wo er schreibt, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen. Das ist die Gemeinde. Höher als alle Berge und alle über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln in seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Der Berg des Herrn, zu dem die Menschen dann kommen werden, ist die Gemeinde der letzten Zeit. Und noch eine Parallelweissagung aus Jesaja 60. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Dieses alte Jesaja-Wort wird sich im Spätregen erfüllen und die ganze Erde mit der Liebe Gottes und mit seiner letzten Einladung zur Versöhnung durch den Glauben an Jesus Christus durchdringen. Jesaja schreibt, dass die Schätze der Völker kommen werden. Also die Besten und die Edelsten, um sich der Gemeinde Jesu freudig anzuschließen. Das sind Verheißungen Gottes. Wenn Gott etwas zusagt, dann hält er es gewiss. Ich denke, es lohnt sich, um eine solche geistliche Erneuerung zu beten mit der Folge wahrer Einigkeit und herzlicher Liebe auch in unserer örtlichen Gemeinde. Diese wunderbaren Ereignisse stehen unmittelbar vor uns, nicht erst in 100 Jahren. Ich denke, wir tun gut daran, uns darauf vorzubereiten. In der letzten großen Erweckung unter Gottes Volk, auf die wir warten, wird sich das hohe priesterliche Gebet Jesu vollkommen erfüllen und uns alle in der Gemeinde wieder zu einer völligen Einigkeit führen. Der Geist Jesu möchte uns dazu bereit machen.